Matthäus 26, 29, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde im Reiche meines Vaters. Und mit der heutigen Abendmahlspredigt möchte ich unsere Predigtreihe über das Millennium dann auch abschließen. Es ist schon die fünfte Predigt insgesamt zu diesem Thema. Und wisst ihr, ich schließe es nicht deshalb ab, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Die Wahrheit ist, dass wir bei weitem mehr sagen könnten über das Millennium, weil die Heilige Schrift sehr viel darüber spricht, besonders die alttestamentlichen Prophetien. Ja, und ich war eigentlich persönlich überrascht, das festzustellen, welch eine Fülle von Informationen wir in den alttestamentlichen Prophetien finden, gerade zu diesem Thema des Millenniums. Und das zeigt uns, dass es unserem himmlischen Vater am Herzen liegt, dass wir nicht nur als seine Kinder darüber informiert sind, was uns unter anderem auch erwartet. Es liegt ihm auch am Herzen, dass die Leser unter anderem oder vor allem auch ganz genau wissen, wie sie Teilhaber dieses Reiches Gottes, dieser Zeit werden können. Und das geschieht, indem man sich in Buße Jesus Christus unterordnet. Ja, und damit macht man eben sicher, durch die Wiedergeburt macht man sicher, dass man eben diese herrliche Zeit dann auch erlebt mit Jesus Christus als dem König der Könige und Herrn aller Herren, den man dann sichtbar sehen wird, der von Jerusalem aus dann eben regieren wird. Und es ist interessant, dass viele Christen, die sich Christen nennen, an das Millennium eigentlich nicht glauben. Die denken, dass wir schon im Millennium leben. Und ich weiß nicht, was die mit dieser Fülle der Prophetien dann anfangen, wie sie das interpretieren. Sie können das nicht richtig verstehen. Und ich denke, das ist es, warum sich sehr viele mit den alttestamentlichen Prophetien nicht beschäftigen. Die sagen sich, wir können das sowieso nicht verstehen. Oh doch, wir können. Ja, wenn wir das richtige Verständnis über den Plan Gottes haben, durch die Zeitgeschichte der Menschheit hindurch, ist das eigentlich nicht allzu schwer. Ja. Und heute Morgen, wie gesagt, möchte ich mit uns in unserer Abschlusspredigt zu diesem Thema darüber nachdenken, was die Beziehung eigentlich des Abendmahls zu dem Millennium ist. Und dann auch uns mit dieser Frage beschäftigen oder versuchen, diese Frage zu beantworten, ob wir im Millennium dann Abendmahl feiern werden. Ja? Und drei Dinge möchte ich heute unterstreichen im Zusammenhang des Textes, den wir gelesen haben. Ein Vers, aber in diesem einen Vers kommt doch eine gewaltige Fülle auf uns zu, die wir erst dann erkennen und verstehen, wenn wir uns mit den Worten auseinandersetzen. Ja, Jesus sagt, ich sage euch, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, da ich es neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Ja? So, und das Erste, was ich mit uns ansprechen möchte, ist eben die Aussage Jesu, ich sage euch. Was bedeutet das? Ja? Das Zweite, was ich mit uns ansprechen möchte, ist das Verständnis der Aussage als solches. Jesus sagt, er wird diesen Wein nicht mehr trinken oder er wird den Wein nicht mehr kosten, bis er, und das ist interessant, das Wörtchen neu, wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstreicht das Wort neu, trinken wird im Reiche des Vaters. Die wirkliche Bedeutung dieses Wörtchens neu verstehen wir, wenn wir einmal schauen, was dieses Wort wirklich bedeutet, wenn man es studiert. Und das Dritte, was ich mit uns ansprechen will, ist eben diese Beziehung des Abendmahls zu dem Reich Gottes, zu dem Millennium oder, wie Jesus hier sagt, Reich meines Vaters. Ja, es ist dasselbe. So, wir fangen also an mit der Aussage Jesu, ich sage euch. Und wir wissen ganz genau, was der Hintergrund ist. Sie sind versammelt in einem Raum und in diesem Raum feiern sie das Passamahl. Ja, das jüdische Passamahl. Und bei dieser Gelegenheit wandelt Jesus das Fest. Er macht daraus etwas Neues. Er macht daraus das Abendmahl, das wir nun als Gemeinde feiern sollen. Und er sagt zunächst einmal, ich sage euch. Und wir denken, naja, Jesus spricht, warum muss er das noch einmal betonen? Ich sage euch. Ja? Nicht falsch so zu denken, aber wenn wir uns einmal anschauen, wann Jesus diese Aussage in den Evangelien gebraucht hat, ich sage euch, werden wir etwas sehr Interessantes feststellen. Er gebrauchte diese Aussage immer, wenn er vorher das Alte Testament zitiert hat. Ja, hier ist ein Beispiel. Ihr kennt das Beispiel sehr gut aus der Bergpredigt. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Gesagt wo? Naja, in den Satzungen des Mose, im Alten Testament können wir sagen, was wird gesagt? Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Aha, ich aber sage euch. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und so weiter und so weiter. So, was bedeutet dieses ich sage euch aber oder ich aber sage euch an dieser Stelle der Bergpredigt? Und wir verstehen, es bedeutet, dass Jesus in seiner göttlichen Autorität nun die Satzungen des Alten Testaments genauer erklärt, ja, und sie bestimmter macht, strenger macht. Ja? So, wir schauen in unseren Text. Es geht hier im Zusammenhang unseres Textes um die, ich sage einmal, Umdeutung oder Neudeutung des Passafestes zu etwas ganz Neuem. Es geht um die Einsetzung des Abendmahls. Und überlegen wir einmal, was das bedeutet. Wer hat das Passafest eigentlich mit all dem, was dazugehört, eingesetzt? Es war Gott selbst. Die Tatsache ist, dass das Passafest das älteste religiöse jüdische Fest überhaupt ist, das eingesetzt worden ist, noch bevor es das Gesetz gab. Richtig? Ja. Bei der Rausführung des Volkes Israel aus Ägypten, nicht wahr, wurde das Fest von Gott selbst installiert. So, die Jünger waren doch jüdische Männer. Ja? Sie kannten die Tora, sie kannten das Alte Testament, sie wussten ganz genau, was Gott sagt im Zusammenhang auch dieses Festes. Und hier sagt nun Jesus in Bezug zu der Umdeutung des Festes, ich sage euch. Ja? So, Jesus in seiner göttlichen Autorität deutet das Passafest für seine Nachfolger um zum Abendmahl, ja? Und es scheint so, wenn wir den Zusammenhang anschauen, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist, bis er wiederkommt. Und das macht auch Sinn. Aber wir wollen das nachher noch in der Predigt ansprechen. So, wir sollen als Nachfolger nicht mehr, Nachfolger Jesu, nicht mehr das Passafest feiern, sondern wir sollen das Abendmahl feiern. Ja? Passa sieht nach vorne auf das Lamm Gottes, das kommen soll. Ja, das ist die Aussage dieses Festes eigentlich im tiefsten Sinne. Das Abendmahl ist ein Zurückschauen auf das Lamm Gottes, was schon gekommen ist. Und wir verstehen das alle sehr, sehr gut. Und hören wir aber nun, was Jesus in seiner Autorität als Gott dann wirklich auch sagt. Er sagt, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Die erste Wahrheit, auf die ich uns aufmerksam machen will, ist der Hinweis des Herrn Jesu, dass er von diesem Wein nicht mehr trinken wird bis zu einem bestimmten Tag. Ja, und die Bibellehrer sagen uns an dieser Stelle, dass hier wiederum ein sehr, sehr starkes Wort gebraucht wird, das davon spricht, dass Jesus das auf gar keinen Fall tun wird. Ja? Dass er auf gar keinen Fall den Wein trinken wird bis zu diesem bestimmten Tag. Aber das ist nicht das Einzige. Und wir können uns allerhand Gedanken machen, ja, lesend diesen Text. Aber den Hinweis, den Jesus hier gibt, werden wir nicht verstehen, es sei denn, wir erkennen oder wir wissen, dass das Passamal der Juden insgesamt 4 Becher Wein beinhaltet hat. Habt ihr das gewusst? 4? Als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, naja, trinken die alle? 4 Becher Wein bei diesem Mahl? Ich meine, wie ist man dann am Ende des Mahls? Man ist bestimmt so ein bisschen beschwipst. Ich weiß nicht, wie stark der Wein war, keine Ahnung. Aber die Tatsache ist, es gab insgesamt 4 Becher Wein bei diesem, die Juden nennen das Seder. Und Seder meint zeremonielles Mahl, das sie gemeinsam gehalten haben am Passa. Und könnt ihr euch erinnern an das jüdische Paar, messianisch-jüdische Paar, das gekommen ist in die Gemeinde und uns das erklärt hat? Das meiste habe ich vergessen, aber es war faszinierend. Ja, wie in jeder Handlung dieses Seder, dieser Mahlzeit eine Bedeutung zu erkennen ist, genauso auch in diesen 4 Bechern. Und diese finden wir in 2. Mose 6, Vers 6 bis 8. Ihr könnt gerne die Stellen aufschlagen. Ja? Hier in diesem Text, 2. Mose 6, 6 bis 8, wird uns in den Worten veranschaulicht, ja, wofür diese Becher oder für welche Segnungen diese Becher beim Abendmahl eigentlich stehen. Das erste ist, oder der erste Becher, der getrunken wurde, ist ein Becher der Herausführung. Der Text sagt, Gott verspricht dem Volk, ich werde euch herausführen. Der zweite Becher, der getrunken wurde, ist ein Becher der Befreiung, ja, Gott sagt, ich werde euch frei machen. 2. Mose 6. Ja? Der dritte Becher, der wurde nachdem sie gegessen haben, getrunken. Und das ist der letzte Becher, den Jesus getrunken hat, weil er den vierten nicht getrunken hat. Der dritte Becher ist also der Becher des Segens. Ich werde euch segnen, sagt Gott. Ja? Und das Trinken dieses Bechers ist eine Erinnerung an diese Verheißung Gottes des Segens an das Volk. So, das ist der letzte Becher, den Jesus mit seinen Jüngern getrunken hat, und den vierten hat er nicht getrunken. Warum nicht? Weil der vierte Becher, der Becher ist der Verheißung Gottes, ich werde euch in das Land der Verheißung bringen. Das ist faszinierend. Das ist interessant. Ich lese uns die Stelle, 2. Mose 6, Vers 8. Und hierfür, das ist die Verheißung Gottes, die in dem vierten Becher, ja, erklärt worden ist, noch einmal daran erinnert worden ist oder erinnert hat diejenigen, die daraus getrunken haben. Möglicherweise wurde auch das Wort Gottes hier zitiert. 2. Mose 6, Vers 8. Und ich will euch in das Land bringen, um dessetwillen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich der Herr. Und diesen Becher hat Jesus nicht getrunken. So, welches Land ist das nun aber für das gläubige Israel und für die Gläubigen des Gemeindezeitalters, das eigentlich gemeint ist? Nun, wir verstehen das. Es ist das Land Israel in dem Millennium, in dem Reiche Gottes hier auf der Erde. Jesus sagt, dass an diesem Tag, wenn das Millennium anbricht, dann wird er mit den Seinen eben diesen Becher, ja, trinken. Das ist faszinierend. Ja, und welcher Anlass ist das? Und wir wissen das auch. Die Heilige Schrift weist uns darauf hin, dass es das Hochzeitsmahl des Lammes ist oder sein wird, das Jesus mit den Seinen zu Beginn des Millenniums feiern wird. Und wir haben dazu etliches in einer unserer vorhergehenden Predigten gesagt. Deshalb will ich heute darauf nicht eingehen. Aber hier kommen wir zu diesem sehr interessanten Wörtchen neu. Ja, was wir vielleicht unterstrichen haben in unseren Bibeln. Als ich das gelesen habe, ja, dieses Wort im Zusammenhang dessen, was Jesus sagt, habe ich gedacht, naja, er wird das von Neuem oder wieder, ja, mit den Seinen trinken. Aber genau das ist nicht gemeint, interessanterweise. Jesus sagt hier nicht, wenn ich wieder mit euch den Wein trinken werde. Das Wörtchen neu an dieser Stelle spricht von einer absolut neuen Wirklichkeit. Ja, es spricht von einer neuen Art und Weise. Dieses Wörtchen neu wird zum Beispiel, es wird an sehr vielen Stellen im Neuen Testament gebraucht, zum Beispiel Markus 1, Vers 27. Ich will das nur als eine Illustration uns weitergeben oder diese Stelle lesen, um uns darauf aufmerksam zu machen, was das neu eigentlich wirklich heißt oder bedeutet. Es wird gesagt in Markus 1, 27, und sie, das waren die Menschen in Kapernaum, in der Synagoge, als sie gehört haben, was Jesus gepredigt hat, und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist das? Ja, mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. So dasselbe Wort neu wird hier gebraucht in Markus Kapitel 1. Und mit dem Hinweis, dass die Leutchen, ich meine, die haben viele Predigten gehört, aber das, was Jesus gepredigt hat, das war für sie neu von der Art und Weise, wie es gepredigt worden ist, von dem Inhalt, den sie gehört haben und natürlich auch, weil diese neue Predigt oder diese Predigt des Herrn Jesu unterstrichen war von der Vollmacht des Geistes. Ja? Das ist das Neue, ja, was Jesus auch in unserem Text anspricht. Und die Bibellehrer denken, es geht hierbei um eine neue Realität. Und wir verstehen es. Na klar, wir werden bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes als Gläubigen des Gemeindezeitalters mit einem Ewigkeitsleib dabei sein. Ja? Das wird eine ganz neue Realität sein. Es ist ein neuer Wein, den wir trinken werden, der wahrscheinlich noch nie getrunken. Ich weiß nicht, was der beste Wein ist, wie teuer er ist, ist mir auch egal, aber dieser Wein wird etwas Besonderes sein. Ja, weil er in dem Millennium getrunken wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er ähnlich dem Wein sein wird, von der Hochzeit zu Kana, wo der Speisemeister gesagt hat, der Wein ist viel besser, als was ihr vorher eingeschüttet habt. Ja? Und das eben ist der Hinweis dieses Wörtchens neu. Und nun kommen wir zu dem dritten Prinzip, auf das uns der Text hinweist. Dabei geht es um die Beziehung des Abendmahls zu dem Millennium, dass Jesus Millennium nennt Jesus auch das Reich seines Vaters hier an dieser Stelle. Und wir als Nachfolger Jesu, wir verstehen schon, ja, dass Jesus uns als allen Gläubigen eine wunderbare Verheißung gibt, ja, im Zusammenhang eben dieser Zeit des Millenniums. Gerade auch hinweisend auf das Fest, was am Anfang des Millenniums sein wird, Hochzeitsmahl des Lammes. Und mit dieser neuen Wirklichkeit wird dann auch diese neue Welt beginnen oder anfangen. Aber die Frage, die wir beantworten wollen, ist diese. Werden wir als Menschen in dieser Zeit weiter das Abendmahl feiern? Und die Antwort ist eigentlich logisch. Ich denke, keiner wird Schwierigkeiten damit haben. Und der Hinweis der Heiligen Schrift ist auch der, die Schrift spricht nicht davon. Die sagt nichts darüber. Ja, dass wir das Abendmahl in dem Millennium feiern werden und wir verstehen auch, warum nicht, weil Jesus Christus gegenwärtig ist. Aber was werden wir feiern? Wir werden interessanterweise, und das ist wiederum der Hinweis der Propheten aus dem Alten Testament, wir werden das Passa feiern. Und das ist faszinierend. Wir feiern nicht das Abendmahl, wir feiern das Passa. Ja? Wenn wir in den Bibeltext schauen, dann sehen wir, dass ausdrücklich nur von drei Festen berichtet wird im Alten Testament, die man in dem Millennium feiert. Das erste ist das Passafest, das zweite ist das Fest der ungesäuerten Brote und die Juden heute haben in dem Passafest dieses Fest eben mit drin, das gehört zum Passafest. Und das dritte Fest, das im Millennium gefeiert wird, ist das Laubhüttenfest. Faszinierend darüber nachzudenken, wir haben heute nicht die Zeit, aber hier ist der biblische Beleg. Hesekiel 45, 21. Hesekiel 45, 21 sagt dem Leser Folgendes. Am 14. Tag des ersten Monats, es wird gesagt, sollt ihr Es wird nicht gesagt, ihr könnt, er sagt, sollt ihr das Passa halten. Ein Fest von 7 Tagen, da soll man ungesäuertes Brot essen. Und wir wissen auch genau, und das ist auch, was in Hesekiel uns versichert wird, Gott sagt, wenn diejenigen, die das Fest nicht feiern werden, sie werden etwas Negatives erleben. Das heißt, da wird kein Regen sein für sie, ja, und das wird eine negative Auswirkung haben. Im Millennium, stellt euch mal vor. Aber der Hinweis ist der, dass man im Millennium das Passafest feiern wird. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, warum das so sein wird, aber die schlussendliche Antwort, denke ich, werden wir oder werde ich erst im Millennium erfahren. Und das ist es aber, was wir schlussfolgernd oder nachdenkend sagen können zu dem, was wir gehört haben. Ja? Es sieht so aus, man kann sagen, es ist wirklich so, dass das von Jesus eingesetzte Abendmahl nur für eine besondere Zeit bestimmt ist, legitimiert ist. Und das ist das Zeitalter der Gemeinde, ja, in dem wir uns gegenwärtig befinden. In dem Millennium wird das Abendmahl nicht gefeiert werden. Zumindest sagt die Bibel nichts davon. Und wir fragen uns ja, warum nicht? Ja, ganz einfach. Ja, weil der Herr Jesus Christus wortwörtlich gegenwärtig sein wird. Heute ist Jesus im Geist mit uns, ja, als Gemeinde, mit seiner Gemeinde. Und wir feiern auch mit einem freudigen Herzen das Abendmahl, weil wir um seine geistliche Gegenwart wissen. In einem Lied singen wir so schön, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Ja? Und nicht nur das, lasset uns feiern. Es ist etwas Besonderes, es ist etwas Gewaltiges. Aber wir feiern es auch, weil wir seine wortwörtliche Gegenwart ersehnen. Wir wollen, dass Herr Jesus kommt. Und deshalb feiern wir das Abendmahl. Es ist ja eine Feier, die uns eben daran erinnert, dass Jesus kommt, dass er am Kommen ist und dass er vor der Tür steht. Zuerst natürlich für uns als Gemeinde wird Jesus kommen, in der Entrückung, aber dann auch sichtbar für die ganze Welt. Und welch ein gewaltiges Ereignis, welch ein herrliches Ereignis wird das sein, wenn Jesus sichtbar wiederkommt für alle. Ihr Lieben, mein Gebet ist es, dass ich persönlich vorbereitet bin für sein Kommen, für Jesu Kommen in der Entrückung und das zweite sichtbare Kommen, da werde ich schon fertig sein, wenn ich bei der Entrückung mit dabei bin. Ja, ich hoffe dass, und bete, dass wir eben für dieses Ereignis des Kommens unseres Herrn vorbereitet sind. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.